ist der Ober-Ober-Ober-Nerd ein Engländer, ein Genie, um das es viel zu lange viel zu still war? Alan Turing war ein genialer Mathematiker, ein Pionier für die Computertechnik und jemand, der keinen großen Wirbel um die eigene Person veranstaltete. Mit nur 24 Jahren hatte er bereits die Grundlagen für eine moderne Computertechnik geschaffen. Das ist alles schon ein Weilchen her. Am 23. Juni 2012 wäre Alan Turing 100 Jahre alt geworden. Daher ist 2012 erklärtermaßen das Turing-Jahr. Eine herausragende Leistung Turings war vor allem die Dekodierung der Enigma, die große angeblich unknackbare Verschlüsselungsmaschine der deutschen Wehrmacht. Wir haben Alan Turing eine Serie gewidmet und in Teil 2 der Turing-Serie erklärt Nika Bertram die Geschichte der Codeknacker der Enigma.
I used to see Turing from time to time.
Ich traf Turing ab und zu und sehe ihn deutlich vor mir, schüchtern und zurückhaltend. In braunem Sportsack und mit grauer, verbeulter Hose. Er war zu diesem Zeitpunkt der mächtigste Mann Europas. Mächtiger sogar noch als Churchill.
In Europe, in a way, bar Churchill.
Wie kommt Captain Jerry Roberts darauf, dass gerade Alan Turing der mächtigste Mann Europas sein soll? Einfach, weil Roberts weiß, wie viel in diesem Krieg davon abhängt, den Geheimcode der Deutschen zu knacken. Roberts gehörte später, wie Turing, zu den Codeknackern in Bletchley Park. In dem englischen Landsitz wollte der britische Geheimdienst die Pläne der Deutschen enthüllen. Seit 1939 arbeitet Alan Turing dort an der Entschlüsselung der Geheimcodes der Enigma, der Maschine, mit der Nazi-Deutschland seinen Militärfunk verschlüsselt. Als 1940 die Seeblockade beginnt und viele britische Schiffe versenkt werden, droht England die Niederlage gegen Hitler. Die kriegsentscheidende Frage lautet, gelingt es, die Codes der Enigma zu entschlüsseln? Die deutsche Enigma gilt als absolut sicher, unknackbar. Nur Turing wagt sich an diese Aufgabe, erzählt Kryptologe Frank Carter.
Turing hat das übernommen, weil es kein anderer machen wollte. Turing widmete sich diesem Problem, weil, so sagte er selbst, es ist das interessanteste Problem überhaupt und eins, das ich ganz für mich allein haben kann.
Eine Enigma sieht aus wie eine alte Schreibmaschine. Sie besteht aus einer Tastatur, einem Lampenfeld zur Anzeige und einem Walzensatz mit 3 bis 5 austauschbaren Rotorenwalzen, die sich wie ein Zahnrad oder Datumsstempel drehen und einstellen lassen. Spätere Modelle haben vorne noch ein Steckerbrett, das an Schalltafeln alter Telefonzentralen erinnert. Das Besondere bei der Enigma ist, dass sie einen Buchstaben jedes Mal mit jedem Tastendruck wieder neu und völlig anders verschlüsselt, erklärt John Jackson auf einer Führung in Bletchley Park.
When you depress a letter on the keyboard of an Enigma machine, what it does is it sends an electrical current.
Drücke ich einen Buchstaben auf der Enigma-Tastatur, fließt der elektrische Strom durch das Steckerbrett und ändert den Buchstaben, dreht sich die Walze zur rechten weiter. Drücke ich jetzt auf das L, erscheint ein anderer Buchstabe und so weiter. Jetzt ein R, ein M.
Das ergab 158 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Starteinstellungen für die Maschine. Und nur eine davon war die richtige, der gültige Tagesschlüssel. Den mussten die Codeknacker finden, um ihre Enigma-Modelle auf die gleiche Weise einzustellen und die kodierten Nachrichten mitlesen zu können. Für maximal 24 Stunden, dann änderte sich der Tagesschlüssel. Turing nutzte 2 Schwachstellen. Die erste, beispielsweise, bedeutete ein A im Code niemals A im Klartext. Das heißt, kein Buchstabe wurde durch sich selbst verschlüsselt. Und die Funker verwendeten oft die gleichen Phrasen, erklärt Tourguide Ruth Byrne.
It would often begin Wettervorhersage.
Am Anfang stand oft Wettervorhersage und die Codebreaker suchten nach Verbindungen zwischen diesen deutschen Buchstaben und den Buchstaben ihres Codes, die sie aneinander entlang schoben wie 2 Lineale.
And they would move the letters along.
So war der Ablauf. Die Funksprüche der Abhörstationen kamen nach Bletchley. Dort rätselten die Codebreaker um Turing über einzelne Codeschnipsel und erstellten daraus eine erste Vermutung für eine Art Schaltplan, für eine Maschine, die Turing speziell für diese Aufgabe konstruiert hatte. Die sogenannte Bombe. Eine Maschine, groß wie eine Schrankwand. Ihr Prinzip? Jeder ihrer 3 rotierenden Zylinder imitierte eine der 3 Enigma-Walzen und checkte alle möglichen Einstellungen der Walzen so lange durch, bis ein brauchbarer Tagesschlüssel herauskam. Ruth Bone arbeitete ab 1944 an diesen Turing-Bomben.
We were trained to use the Turing-Bomb.
Sie zeigten uns, wie man an einer Turing-Bombe die Zylinder montiert. Jeder davon simulierte eine Walze der Enigma. Bekamen wir ein brauchbares Ergebnis, war die richtige Konfiguration der Tagesschlüssel gefunden. Und wir bekamen einen Anruf, Job beendet.
Turings Genie und seine Maschinen hatten den Prozess des Code-Knackens industrialisiert. Dank Turing und Bletchley Park konnten die Engländer ab 1940 den Funkverkehr der Deutschen abhören und so später am D-Day die Invasion Englands durch Hitlers Truppen verhindern. Doch all das durfte niemand wissen. Nicht einmal in Bletchley Park selbst, erinnert sich Ruth Byrne.
Ich war 18, unterschrieb die Geheimhaltungserklärung und erfuhr nur, dass wir deutsche Codes knacken sollten. Das Wort Enigma hatte ich nie gehört damals.
Churchill lobte seine Mitarbeiter in Bletchley Park als Gänse, die goldene Eier legen, aber niemals gackern. Die Entdeckung und Aufbereitung der Geschichte um die Enigma-Codes fängt gerade erst an. Natürlich hat Turing nicht im Alleingang den Krieg beendet. Ohne ihn hätte die Geschichte jedoch einen anderen Lauf genommen, sagt Captain Jerry Roberts, der damals gegen Ende des Krieges die Funksprüche Adolf Hitlers entschlüsseln konnte, nicht zuletzt dank Alan Turing.
Wäre Turing nicht gewesen, säßen wir nicht hier. Ich persönlich werde ihm immer dafür dankbar sein, dass meine Kinder nicht in einer Nazi-Diktatur aufwachsen mussten.
Nika Bertram mit dem zweiten Teil unserer Serie zu Alan Turing bei D-Radio Wissen.